Wenn man dieses Feld einmal betritt und das versteht, wie komplex eigentlich Kaffee ist und man ein bisschen neugierig ist, dann lässt einen das Thema eigentlich nicht mehr los. Wir waren in Costa Rica, Panama, Äthiopien, Uganda, um auch unsere Kaffeebohnen zu bekommen, und da kommt man immer mit neuer Inspiration zurück.
Dass da die Atmosphäre passt, dass man Hallo sagt zu dem Gast, dass hier jeder abgeholt wird beim ersten Schritt ins Gotha Coffee.
Man macht mit seiner Idee nicht nur sich selber glücklich oder sich selber ein Ziel, sondern man gibt 25, 30 Personen plus 400 Gästen jeden Tag die Möglichkeit, eigentlich deren Ziel zu verfolgen.
Mutig sein, an deine Idee glauben, nicht aufgeben und eine Vision haben.
Heute geht es bei Sound of Business um Kaffee, Handwerk und Unternehmertum auf Weltniveau. Die Gründer Katharina und Markus Brunn von Gotha Coffee Experts zeigen, dass in Wien mit seiner weltberühmten Kaffeehauskultur noch Platz für eine neue Generation von Kaffeehäusern ist, und erzählen, wie man in die Weltelite aufsteigt und erfolgreich gründet. Der beste Coffeeshop Europas und der drittbeste weltweit. Wahnsinnsleistung, das habt ihr, Markus und Katharina, geschafft. Könnte man jetzt eigentlich alles liegen und stehen lassen und sagen, besser wird's nicht, oder?
Also ich würde sagen, es startet erst. Und hat erst jetzt gestartet mit dem Award. Und man kann eigentlich jetzt richtig Gas geben, um mehr in der Kaffeeszene und international mehr in der Kaffeeszene zu machen.
Aber so ein Preis pusht ja dann auch einmal. Ist das so ein bisschen, ja, für die eigene Leistung ein Beweis? Es funktioniert.
Es ist toll. Wir haben einen Meilenstein gesetzt. Mit dem kann man, wie gesagt, jetzt starten. Katharina hat es richtig gemeint. Wir haben für die Kaffeeszene in Wien und für Specialty Coffee neue Werte gesetzt. Und Kaffeetradition und moderner Kaffee, die können jetzt zusammenarbeiten.
Das ist sehr gut so. Ihr werdet ja jetzt international ja mit Städten wie New York, Melbourne, Tokio und so weiter verglichen. Habt ihr eigentlich euch von dort auch so Inspiration für dieses Projekt für euer Unternehmen geholt oder wie ist das zustande gekommen?
Also wir reisen beide sehr viel und gerne, waren früher auch viel unterwegs. Begonnen hat alles in Südamerika, in Peru. Da hatten wir unsere erste Kaffeeerfahrung gemeinsam. Und mit der Inspiration aus Südamerika haben wir dann auch begonnen, Gotha aufzusperren. Danach hat das Reisen nicht aufgehört. Wir waren in Costa Rica, Panama, Äthiopien, Uganda, um auch unsere Kaffeebohnen zu bekommen. Und da kommt man immer mit neuer Inspiration zurück.
Ist das aber auch etwas, was ihr vielleicht zu Gründerinnen und Gründern raten würdet? Oder Menschen, die vielleicht was starten möchten? Schaut auch ein bisschen in die Welt. Was gibt's da? Holt euch von da so ein bisschen Inputs?
Das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, am Anfang ist gut, sich Inspirationen zu holen, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Was mag ich nicht? Vielleicht auch ein bisschen außerhalb Österreich zu schauen, was dort so der Trend ist und was man dort macht. Und sich einmal Wissen aneignen und zu schauen, wo man anfangen möchte.
Wir sitzen jetzt bei euch im Coffee Lab. Ein paar Meter weiter ist euer Lokal. Das ist schon gerammelt voll in der Früh. Die Leute genießen gerade ihren Kaffee in der Sonne. Wenn ihr jetzt so zur Gründungszeit zurückdenkt, ja, hättet ihr euch das genauso vorstellen können? Oder was ist eigentlich ganz vielleicht anders gekommen als damals gedacht?
Also der Plan, den Businessplan, den wir so geschrieben haben und natürlich die Vorstellung, war immer so, dass wir das hier träumen, ne, dass dann vorne der Shiny Garten ist, bummvoll. Alle Leute in der Sonne sitzen, aber man muss auch dafür was tun und schauen, dass man auch in dem Platz mal kommt. Genau richtig.
Also die Erwartungen waren ganz anders. Wir haben mit 80 Plätzen gestartet. Wir sind dann natürlich nicht vom ersten Tag an überrannt worden. Wir haben viel erzählt. Wir mussten erst unser Vertrauen aufbauen. Wir haben ein tolles Freundenetzwerk gehabt zum Start, wo wir jeden unserer Freunde eingeladen haben, dass sie mal überhaupt in das Café kommen und unsere Geschichte zuhören oder unsere Geschichten erzählen und dann weitererzählen. Und jetzt mittlerweile, glaube ich, haben wir es geschafft, dass wir unsere Freunde als Gäste wirklich begrüßen dürfen. Und den Start, ohne denen wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Ja.
Aber wie ist das jetzt so? Nehmt es mich doch ein bisschen mit, ja, wenn man so das Café aufsperrt, ja, der erste Tag, hofft man doch, bitte, geht da jetzt rein in mein Lokal, nimmt einen Kaffee, ja. Ist das, kann man sich das so vorstellen?
Also die ersten Tage waren wirklich lustig. Wir haben am Vienna City Marathon eröffnet. Das heißt, wir haben uns gleich einmal in 20.000 Läufer hineingeworfen, weil der genau vor unserer Tür vorbeigeht. Und da waren wir gleich einmal von 0 auf 100. Der zweite Tag war dann totale Bremse. Ich glaube, es waren vielleicht 20, 30 Gäste da. Und wir versuchen halt mit jedem Gast dann die Experience zu machen, die wir auch gemacht haben quasi. Das erste Mal kennenzulernen mit Specialty Coffee. Warum schmeckt mein Kaffee so und nicht anders? Vielleicht den Zucker mal am Anfang weglassen. Probieren, wie der Kaffee auch ohne zusätzliche Süßung schmeckt. Und da haben wir einfach sehr, sehr, sehr viel geredet, erzählt und die meisten Gäste haben auch zugehört, haben gelernt und sind von Milchgetränken immer weiter Richtung doppelten Espresso und Filterkaffee gegangen mittlerweile.
Über den werden wir dann noch sprechen. Wie war das? Aber sozusagen das Produkt selber, wart ihr euch da sicher, das wird gut ankommen? Oder war das doch so ein bisschen mit Bauchweh? Ist das wirklich was für die breite Masse? Ja, wahrscheinlich eben, du hast das vorher kurz erwähnt, Freundinnen, Freunden, denen gibt man das wahrscheinlich einmal zum Testen.
Ja, also es ist auf jeden Fall, Special Coffee ist eine kleine Nische, ein Nischenprodukt. Und unsere Bohnen, die wir aus Peru bei uns in der Mühle haben, sind doch eher ein bisschen fruchtiger und ein bisschen bäriger im Geschmack. Das heißt, in den ersten Wochen und Monaten war da immer der Geschmack sehr spannend und sehr abenteuerlich für alle, die vorbeigekommen sind. Genau, richtig. Aber unsere Freunde, denen kann man das schon mal das erste Mal geben und sagen, okay, gut, so schmeckt der Kaffee.
Wir haben auch ehrliches Feedback bekommen. Also die Leute haben auch gesagt, es schmeckt ihnen nicht. Dann haben wir es ein bisschen korrigiert, dann sind wir ein bisschen mit der Milch hineingegangen. Und sobald dann die Leute mit Milch oder dann am Ende des Tages auch mit mehr Milch im Kaffee Latte getrunken haben, irgendwann hat es dann geschmeckt. Und dann konnte man auch quasi weiter die Geschichte erzählen und sie weiter in die Richtung Specialty Coffee bringen.
Aber das Tolle war, dass viele Freunde jetzt, die angefangen haben mit Latte zu trinken, nach 8 Jahren trinken sie eigentlich alle schon doppelten Espresso und Filter. Also das ist schon von 8 Jahren Experience, finde ich das eigentlich recht cool.
Würdest du sagen, ändert sich der Geschmack der Menschen auch, weil du das gerade angesprochen hast?
Also durchaus. Unser Geschmack ist trainierbar. Das heißt, wir können unsere Sensorik in eine Richtung trimmen, was wir gerne haben wollen. Wenn wir immer und immer wieder das gleiche Produkt kosten, wird es irgendwann hoffentlich uns schmecken. Und so war es leider oder ist es aktuell immer noch mit der traditionellen Kaffeehauskultur. Wir waren nie was anderes gewöhnt, somit war Kaffee immer gleich abgestempelt als bitter, dunkel geröstet, nussig, schokoladig. Und die neue Art, floral, fruchtig und spannend eigentlich Kaffee zu trinken, wurde am Anfang gar nicht akzeptiert.
Habt ihr am Anfang auch einiges von euren Kundinnen und Kunden auch gelernt? Aber was euch auch vielleicht überrascht habt?
Die Rückfragen, die man bekommt. Also auch so, wie wir das heute immer noch machen, jeden Tag kommt ein Gast hinein mit einer Frage, die wir noch nie beantwortet haben. Und dann muss man sich auf die Schnelle eine gute Antwort überlegen, die natürlich auch verständlich dann für das Gegenüber ist. Weil man kann ja nicht auf einmal mit dem, sage ich mal, super crazy Expertenwissen dann wieder bei Null beginnen und man muss wirklich schauen, dass man jeden Gast dort abholt, wo er ist und auch seine Expertise manchmal ein bisschen zurückschrauben.
Du hast die klassische Wiener Kaffeehauskultur auch angesprochen und jetzt muss ich sagen, es gibt noch genug Kaffeehäuser generell in Wien, in Österreich. Wie war das dann für euch am Anfang auch so, dieser Gedanke, soll man wirklich was aufmachen, was es per se schon gibt, aber natürlich nicht so, wie ihr es dann macht. Ja. War das schon etwas, wo ihr gehadert habt am Anfang? Funktioniert das sowas überhaupt? Gibt es ja schon?
Also ja, natürlich überlegt man sich sowas. Es ist immer Worst-Case-Szenarios werden auch gemacht. Was machen wir, wenn das Lokal nicht funktioniert? Wir hatten das Glück, dass wir, wie gesagt, klein starten konnten. Wir hatten 8 Sitzplätze, es war in unserer Umgebung. Das heißt, wir hatten jetzt nicht das große den großen zeitlichen Aufwand. Wir wussten, dass die Leute hier in der Umgebung uns mögen. Die Familie, das Dorf ist da, wir kennen uns und sind eigentlich dann mit dem Café, wie gesagt, positiv überrascht worden. Der erste Businessplan für die ersten 6 Monate, die haben wir innerhalb von 4 Wochen schon da haben wir die Zahlen schon überschlagen und da war eigentlich klar, dass es egal, wo wir das machen, so wie wir es machen, mit Motivation und Freundlichkeit und Qualität, kann überall funktionieren. Und immer noch der 15. Bezirk, wir sind nicht im Zentrum, wir sind nicht überlaufen von internationalen Gästen. Das heißt, wenn man sich den Weg zu uns hinaus bahnt, dann ist das ein Ziel. Ja? Und dann bekommt man auch für dieses Ziel hoffentlich die richtige Atmosphäre, den richtigen Service am Ende des Tages und das jeden Tag.
Ich kann es bestätigen, also es haben viele Leute das Ziel heute schon gefunden, sie sitzen im Lokal und ich habe auch schon einen Espresso Macchiato bekommen, der mir auch schon sehr gut geschmeckt hat, also ich kann jetzt mal schon die Qualität hier gleich bestätigen. Ihr habt so ein bisschen auch das Dorf jetzt gerade angesprochen, ja, ihr möchtet da bleiben, wäre es möglich aber auch noch irgendwie zu expandieren, woanders das zu machen oder ist es vielleicht wirklich so eine Sache, nein, wenn nicht hier, sonst nirgends?
Also wir sind hier aufgewachsen im 15. Bezirk und sind hier in die Schule gegangen. Das heißt, für uns ist das sehr familiär. Wir kennen sehr viele Leute hier. Und natürlich war es toll, woanders auch ein Gotha aufzumachen. Aber wir würden gerne im 15. bleiben und hier uns ein bisschen,
Wir sagen nicht Nein zur Expansion, aber aktuell ist es nicht der Plan. Ja, also wir sind gut beschäftigt mit diesem Award jetzt letztes Jahr. War alles crazy. Und die Qualität zu halten ist schon eine große Aufgabe, eine große Tugend, die wir da machen müssen.
Markus, du hast gerade gesagt, gut beschäftigt. Wie schaut denn so ein Arbeitsalltag von euch beiden aus? Oder eine Woche, wie viele Stunden sind's?
Wir haben uns schon eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir haben ein tolles Team. Das heißt, wir sind tatsächlich im Tagesgeschäft nicht notwendig, aber trotzdem immer da. Das heißt, es ist ein Zwiespalt natürlich als Unternehmer. Du möchtest im Lokal sein, du möchtest bei deinen Gästen sein, aber kannst nicht immer, weil du hast natürlich auch andere Aufgaben. Da kommen Anfragen per E-Mails, da kommen Caterings, da kommen Podcasts etc. Das heißt, da muss man auch frei sein. Und ja, also wir stehen in der Früh auf. Du hast ein bisschen mehr Familienalltag in der Früh. Ich bin noch entspannt alleine in der Früh und mache meine Coffee-Routine, gehe ins Lokal, schaue meine Runden und spätestens um 18.30 Uhr sind wir eigentlich jeden Tag mittlerweile zu Hause.
Deine Coffee-Routine, wie schaut die aus in der Früh? Wie viele Stück sind's?
Also im Café, wenn wir unsere Cafés kalibrieren, dann sind das schon mal 7 Espresso vor 7 in der Früh. Ja.
7 vor 7.
Genau.
Katharina, bei dir auch so?
Ja, also ich beginne meinen Tag mit Filterkaffee. Wie gesagt, ich habe auch noch einen 9-jährigen Sohn. Das heißt, bei uns schaut der Familienalltag schon ein bisschen früher aus, um 6 Uhr. Also da geht schon mal vor der Schule ganz viel los. Und und dann treffen mich eigentlich alle im Gotha Coffee. Da gehe ich meine Runden, sage allen Hallo. Wichtig ist, dass das Team schon da ist und es ist immer sehr positive Stimmung auch schon in der Früh. Die ersten Gäste, die vor der Arbeit noch einen Kaffee holen.
Aber machst du die Aeropress, oder?
Natürlich mache ich die Aeropress.
Du hast gerade angesprochen, du bist auch Mutter, ja. Wie ist das für dich generell gewesen? Wahrscheinlich auch eine besondere Situation, als Mutter zu gründen, beziehungsweise mit einem Kind sozusagen das Unternehmen aufzubauen. Besondere Herausforderung? Oder wird man vielleicht sogar gelassener dann bei gewissen Dingen?
Also der Thiago war noch sehr klein damals, also auf jeden Fall eine große Herausforderung, weil doch was du ein Kind bekommst, noch ein zweites Kind, das ist ein Coffeeshop. Aber ich glaube, ohne Familie hätte das nicht so gut klappen können. Deswegen auch sehr, sehr happy, dass der Bruder da mitmacht, der Markus. Und ja, jeden Tag eine Herausforderung, aber mittlerweile mit 9 Jahren haben wir das ganz gut schon gemeistert.
Sehr gut. Er ist schon Kaffee. Affiniert, ja.
Ja. Hilft das schon mit?
Ja.
Wie war denn das eigentlich bei euch damals? Also ich hatte sogar schon mal ein Geschwisterpärchen, das gegründet hat. Ihr seid jetzt sozusagen mein zweites. War das irgendwann mal klar, wir machen was gemeinsam? War das der totale Zufall? Wie entsteht sowas?
Ja, es war schon Zufall ein bisschen. Die Katharina hatte das Glück, dass sie in meiner Teenagerphase nicht in Wien war. Das heißt, wir haben uns nicht zerstritten und können immer noch ganz gut zusammenarbeiten. Und nach fünf Jahren Auslandsaufenthalt warst du weg. 5 Jahre ist sie wieder nach Wien gekommen. Und damals habe ich begonnen zu studieren auf der FH. Und wir haben die Idee gehabt mit dem Kaffeehaus. Und wir brauchen einen Geschäftsführer und wir wollen das machen. Und sie hat gerade das Baby bekommen und hat gesagt, na, warum fragt mich keiner, ob ich da nicht auch mitmachen möchte? Und so haben wir dann gesagt, ja, mach mal und gehen wir Vollgas. Und seitdem geht es einfach, sage ich mal, jeden Tag mit dem gemeinsamen Ziel in eine Richtung. Und das macht eigentlich am meisten Spaß.
Warst du damals schon, ich sage jetzt, in Kaffee verliebt oder ist das dann auch erst ein Start?
Das ist erst gekommen. Also ich habe mit 20 meinen ersten Kaffee getrunken und jetzt bin ich 29 und seit 8 Jahren machen wir das Ganze. Also es war kurz davor in Peru, wo ich meine erste Kaffeeerfahrung hatte, die ganz anders war als in Wien.
Ja.
Und dementsprechend wurde ich auch ein bisschen motiviert, warum schmeckt das so, was ist das, und konnte dann auch meine Geschichte ganz anders erzählen.
Sehr schön. Was haben die Eltern damals auch gesagt? Seid ihr zu ihnen gegangen, habt gesagt, du, wir machen jetzt was, Geschwisterbauer?
Also geplant, ich weiß nicht, ist alles sehr zufällig gewesen. Ja, sie waren sehr glücklich eigentlich, ja, dass wir gemeinsam was machen. Und sie wissen, dass wir uns nicht zerstreiten und dass wir eigentlich eine ganz gute Beziehung haben. Genau. Und haben uns da eigentlich auch sehr hochgepusht und sehr unterstützt auch.
Sie unterstützen uns immer noch. Also immer noch sehr Mama und Papa sind jeden Tag im Café, unterstützen uns und wenn wir Hilfe brauchen, bis hin zum Tellerwaschen am Wochenende, ist immer und immer was los.
Perfekt. Ein Grund, dass Sie jetzt den Podcast hören.
Weil genau. Danke Mama.
Danke Mama, danke Papa.
Wie ist es dann für euch trotzdem auch gewesen? Also ich habe selber auch eine Schwester, ja, man kennt glaube ich die Stärken, die Schwächen des anderen, der anderen. Aber wenn man da ein Business dann draus macht, ja, denkt man sich das dann trotzdem nochmal ein bisschen anders durch? Was kannst du dazu beitragen? Was ist dein Thema? Habt ihr dann schon ein bisschen so einen Plan gehabt, wem was gehört? Oder entsteht das dann auch?
Gute Frage.
Gute Frage. Nächste Frage. Nein, schade. Ja, man entwickelt sich in den Jahren. Also am Anfang kommt einfach alles mal so rein, was so reinkommt von Events, von Tagesablaufen, von Kuchen machen, von vielen Dingen eigentlich. Da war eigentlich schon immer klar, wer was macht.
Ja. Ich bin eher die Organisation und die Struktur mit Mitarbeitern, Personal, genau. Finanzwesen. Und die Katharina war immer verantwortlich für die Atmosphäre im Team, für die Community-Arbeit, für das gemeinsame Miteinander-Auskommen, bis hin jetzt dann zu den Blumen, dass wir quasi auch die ganze, ja, den Zauberstab über das ganze Lokal nochmal drüber werfen.
Kreativität.
Damit dann auch die Atmosphäre auch dort ankommt.
Markus, du hast jetzt so viele Themen angesprochen, über die wir jetzt sprechen könnten. Mal schauen, wie lange die Zeit ausreicht. Lass mich mal bei dir jetzt kurz beginnen. Ja. Was bedeutet für dich jetzt Unternehmer sein? Du hast angesprochen, was man alles da schon tun muss. Ja? Wie schwierig ist das oder was geht ganz gut? Was waren deine Learnings?
Also es ist schwieriger, als man sich vorstellt. Es ist nicht für jeden, aber man darf mutig sein. Also es soll eine Aufgabe sein, die einem Spaß macht, die einem jeden Tag Spaß macht. Man hat sehr, sehr viel Backoffice-Arbeit. Das heißt, man muss auch seine Strukturen erstmal schaffen. Gerade am Anfang hat man nicht das Budget, dass man das Ganze auslagert. Das heißt, man muss das vorbereiten und mitmachen. Und ja, Spaß haben, wenn am Ende des Tages das positive Feedback deiner Gäste da ist, hält man das auch lange durch. Ja.
Was war so dein größtes Learning auch?
Das größte Learning, man darf nicht einen Tag alleine betrachten, man muss immer das Ganze sehen. Also auch wenn ein Tag mal schlecht ist, am nächsten Tag musst du dich wieder resetten oder sogar der nächste Kunde ist wieder ein Reset und du hast wieder die Chance, jemanden zu überzeugen und auch wenn mal eine Experience schlecht ist, dann passieren solche Dinge, mit denen muss man umgehen und dann muss man, wie gesagt, aus dem lernen, dass es nicht nochmal passiert.
Ist dieses ständige Lernen vielleicht das Wichtigste für dich auch gewesen, dass du gesagt hast?
Auf jeden Fall. Also darum machen wir auch sehr, sehr gerne Kurse. Darum lernen wir auch von unseren Teilnehmern. Und wie gesagt, die Fragen, die da kommen, mit denen beschäftige ich mich manchmal gar nicht, weil das einfach ich schon so sehr in der Materie bin, dass mir diese Frage wahrscheinlich gar nicht mehr gekommen wäre. Und das ist auch immer ganz was Positives, wo man das Denken wieder anregt. Und selbst nach 8 Jahren Kaffee-Erfahrung und Lernen und Ausbildung etc. kommen immer wieder Themen, wo ich sage, okay, jetzt muss ich selber nachschauen, wie kann ich das eigentlich schön und ordentlich auch beantworten, dass beide Seiten davon profitieren.
Katharina, der Markus hat angesprochen, du bist eher so für die Community zuständig, dass den Leuten gut geht, sie sich wohlfühlen. Erstens, wie viel Arbeit ist das? Und zweitens, wie baut man denn so eine Community auf, dass man davon wirklich von einer Community dann sprechen kann? Und man hat schon das Gefühl bei euch, wenn man da ist, das ist schon so etwas wie eine Community. Ja.
Ja, es ist schon sehr wichtig, dass eine Atmosphäre, wenn man in einen Coffeeshop oder wenn man in ein Restaurant hineingeht, dass da die Atmosphäre passt, dass man Hallo sagt zu dem Gast, dass man gesehen wird, dass man auch einen Augenkontakt mit dem Gast hat. Das heißt, es ist uns ganz wichtig, dass hier jeder abgeholt wird beim ersten Schritt ins Gotha Coffee. Es startet von Tag 1, Gotha Coffee vor 8 Jahren und die Consistency, die man die letzten 8 Jahre und auch die nächsten weiteren Jahre macht. Das heißt, jeden Tag Hallo und ein Welcoming.
Jeden Tag aufsperren.
Das sowieso.
Das ist wichtig.
Ja, genau.
Wie wichtig ist da auch Social Media für so einen Community-Aufbau? Geht's ohne dem oder brauchst du es unbedingt?
Also Online-Medien, glaube ich, sind schon wichtig. Unser Geschäft ist zwar sehr viel offline, aber ich glaube auch aktuell so ein bisschen unsere Generation, wenn sie es vorher nicht gesehen hat, kommt sie vielleicht nicht ins Lokal. Das heißt, du siehst vielleicht eine Story, du siehst vielleicht einen Beitrag ein paar Mal und dann sagst du, okay, jetzt bin ich in der Gegend, jetzt schaue ich vorbei. Das heißt, man muss schon auch beides beachten. Und dann haben wir natürlich Gäste, die jeden Tag kommen, jeden Tag um 7 in der Früh sich ihren Kaffee holen. Manche, die von 8 bis 10 bei uns arbeiten, die ersten Meetings machen und die sich dann auch im Café vernetzen, kennenlernen und dann eigentlich Freunde werden.
Das ist wirklich sehr schön, das stimmt, ja.
Sehr cool. Wie du gesagt hast, die kurz kommen, sich einen Kaffee holen, so fast wie in Italien, wo es den Espresso an der Bar gibt, oder sind wir noch nicht so weit?
Also das mit Espresso an der Bar ist noch sehr selten, aber Coffee to go ist schon ein Ding in Österreich. Bei uns wird sehr viel Milch getrunken.
Aber ist das ein großes Geschäft, dieser Coffee to go, würdest du sagen? Macht das schon ordentlich was aus, oder?
Es ist ein Teil des Business, aber nicht der größte Teil, sagen wir so. Also unser Fokus ist immer noch die Tische, der Tischservice, was auch unüblich ist für ein Specialty Coffee, dass ein Kaffee zum Tisch serviert wird, dass man sich die Zeit nimmt, mit dem Gast auch über den Kaffee zu sprechen. Und ich glaube, das macht uns auch ein bisschen einzigartig in der Specialty Coffee Szene. Und ja, Coffee to go ist in Anführungszeichen unsere Skalierung. Ja, wenn wir mehr Leute in der Schlange haben, was auch passiert, dann sind unsere Barista beschäftigt, dann ist die Kasse beschäftigt und da kann man dann auch mehrere Gäste mal an Busy-Tagen beglücken. Und sonst muss man halt manchmal auf einen Tisch warten und das ist natürlich immer für beide Seiten manchmal mühsam, manchmal ein psychischer Stress, wenn du dann sagst, der nächste freie Tisch für zwei am Samstag ist in 1,5 Stunden, geh in der Zwischenzeit spazieren. Das kennen wir in Wien noch nicht und ja, da arbeiten wir gerade daran, dass wir das auch ordentlich und gut kommunizieren können.
Wie würdest du auch sagen, ist so eine Verweildauer generell? Ändert sich das auch sehr stark? Ich war vor kurzem in den Vereinigten Staaten, da ist das überhaupt, du gehst hin, trinkst vielleicht einen Kaffee und bist wieder weg. Ja. Kommt das da auch immer mehr? Dieses, ich genieße das Produkt und dann mache ich mich wieder auf den Weg und lese jetzt nicht mehr vielleicht meine Zeitung stundenlang?
Also unter der Woche würde ich dem komplett zustimmen. Am Wochenende dauert schon länger, weil man brunchen kann bei uns und frühstücken kann und dann nimmt man sich schon die Zeit. Das Schöne ist aber auch, die meisten haben nachher noch was vor. Das heißt, man nimmt sich auch nicht den ganzen Tag Zeit oder man kann einen Tisch auch nach einer Stunde, nach 1,5 Stunden wieder besetzen, wieder neue Gäste und wieder eine neue Experience kreieren.
Gibt es ja den Tisch nach Slots her auch oder?
Also wir haben ein Tischreservierungssystem, das heißt, da werden pro Stunde 4-5 Tische reserviert und dann wollen wir aber auch Fokus legen an die Leute, die spontan vorbeikommen und dann kann man sich spontan auch zu einem Tisch setzen. Aber wie der Marco schon gesagt hat, manchmal ist es so, dass man am Wochenende doch mal die ersten Tage nach des Awards war dann doch eine Stunde mal Wartezeit. Da haben wir uns jetzt eigentlich entschlossen, haben wir ein Pager-System, wo man dann ein bisschen die Sonne genießen kann oder eine Runde in unserem Shop durchgehen kann oder ins Miraflores, ins Blumengeschäft. Das ist auch immer ganz nett.
Kathrin, jetzt hast du wieder viel angesprochen, wo ich darauf einsteigen muss, was es da ja alles gibt. Ja, es ist ja nicht nur der Kaffee alleine oder das Frühstück, ihr habt ein Blumengeschäft. Es gibt ja, ich sage jetzt mal, Merchandise-Artikel oder schöne Interior-Sachen hier auch. Wie spielt denn alles ineinander und wie ist das auch dann entstanden, dass man doch mehr in Richtung, ich sage jetzt mal, Concept-Store vielleicht dann auch dazu geht? Ja?
Also vor 5 Jahren haben wir den Blumenshop aufgesperrt und gemeinsam mit Coffee und Flowers gegründet. Das heißt, war richtig toll. Nach den 3 Jahren kleiner Coffeeshop sind wir dann 2 Türen weitergezogen und haben Coffee and Flowers gemacht. Und das ist eine wunderschöne Kombination zwischen den 2 Produkten. Das sind 2 Luxusgüter, also zum Genießen auch da. Und für mich hat es immer sehr fasziniert, weil die Blumen und der Kaffee doch eher so in die botanische Richtung gehen. Das heißt, da kann man auch sehr viel lernen von der Kaffeepflanze, vom Land her und vom Produktionsher. Also das war für uns eigentlich eine sehr, sehr schöne Kombination, sich einen Kaffee zu holen und Blumen mitzunehmen.
Und das Interieur ist gewachsen.
Das jeden Tag, ja genau.
Du hast gerade angesprochen, diese Kombination, auch wo kommt was her, den Bezug zu Dingen. Euch ist ja auch diese Transparenz ganz, ganz wichtig. Woher kommt das Produkt? Wie wird sozusagen die Bohne, wie entsteht die dort? Gebt uns da auch noch einen kurzen Einblick. Warum ist euch das so wichtig und wieso ist es auch so wichtig in der heutigen Zeit?
Also der Markus ist sehr, sehr viel auf Reisen die letzten Jahre, während ich hier im Coffeeshop bin und alle Leute, die er einlädt, empfange. Und für uns ist ganz wichtig zu sehen, was in den Ländern oder in der Farm wichtig ist und an Arbeit anfällt. Ja. Also es ist doch sehr, sehr viel Arbeit an der Farm, wie viele Leute da involviert sind und welche Projekte auch die Produktoren dort haben und welche Aufgabe in dem Land dort sind. Das ist immer sehr, sehr spannend, was der Markus erzählt, wenn er zurückkommt.
Yes. Ich durfte viele Länder der Welt schon bereisen. Ja.
Hast du da ein Erlebnis gehabt in einem Land, was dir irgendwie selber auch so total die Augen geöffnet hat?
Also jedes Land ist anders. Meine ersten Kaffeeerfahrungen waren in Costa Rica. Da hat man ganz spannend gesehen, dass da einfach schon sehr, sehr wirtschaftlich ein Riesenschritt gemacht wurde. Dort gehst du mit Kaffeeproduzenten nachher durch die Halle, die riesig ist, die in einer Stunde so viel verarbeiten, wie wir in einem Jahr rösten. Also das sind unheimliche Mengen. Und dann gehst du wieder zu einem ganz kleinen Produzenten, der seine 25 Kilo da jeden Tag zusammenklaubt. Und für ihn das Schönste ist, diese Kaffeebohnen zu verarbeiten und zu prozessieren. Das heißt, diese Welten sind eigentlich immer ganz spannend zu sehen. Und dass das Ganze halt, sage ich mal, noch sehr maschinenlos passiert. Also sehr, sehr viel Handwerk, sehr, sehr viel Personal notwendig ist und ein Kaffeeproduzent da eigentlich ein großer Wirtschaftler auch ist, ja. Also der muss was arbeiten.
Wie würdest du sagen, exklusiv ist Kaffee in der heutigen Zeit oder wird das etwas, was noch exklusiver wird vielleicht in Zukunft?
Ich sage, Specialty Coffee ist natürlich sehr exklusiv. Da gibt es mittlerweile schon Auktionen, wo die Kaffeepreise über 10.000 Euro gehen, um einen Kilo Kaffee zu ersteigern. Crazy. Ja, aber gibt's auch, muss es auch geben. Und ich sage mal, den klassischen Kaffee, den man sich jeden Tag zuführt, werden wir die nächsten Jahre wahrscheinlich ein bisschen exklusiver sehen, weil auch die Klimasituation in den produzierenden Ländern sich verändert. Das Ganze wird verknappt. Wir haben weniger Arbeiter, die mitarbeiten. Wir haben weniger Ernte. Das heißt, es wird ein bisschen weniger. Aber in Summe, glaube ich, wird der Kaffeekonsum im Großen nicht einbrechen. Ja. Und Specialty Coffee wird hoffentlich immer mehr wachsen. Also die Qualität wird, ich glaube, langfristig sich immer durchsetzen. Es wird auch sehr, sehr viel Ausbildung von unseren Importeuren ins Ursprungsland zurückgeschickt. Das heißt, wie wird nachhaltig gedüngt, wie wird nachhaltig die Kaffeepflanze zurückgeschnitten, damit man im nächsten Jahr keinen Ernteverlust hat, etc. etc.
Was würdest du sagen, macht auch diesen Kaffee so besonders oder so anders, wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht der Laie ja bin und sage, ja, ich habe mir noch gar nicht so viel Gedanken über Kaffee gemacht. Wie startet man, sich darüber Gedanken zu machen?
Es ist ein Produkt, was du dir jeden Tag oder viele jeden Tag zuführen und es macht etwas mit deinem Körper. Das heißt, das ist schon mal die erste Idee, dass man sich einmal darüber überlegt, was trinke ich da eigentlich? Und dadurch, dass Kaffee durch so viele Stadien geht, vom Produzenten, übers Processing, über den Import nach Europa, übers Rösten und dann noch zum Zubereiten, ob ich es als Filter, als Espresso etc. mache, gibt so viele Drehschrauben, an denen ich eigentlich justieren kann, um meinen Kaffee am Ende des Tages gut schmecken zu lassen. Das heißt, wenn man dieses Feld einmal betritt und das versteht, wie komplex eigentlich Kaffee ist und man ein bisschen neugierig ist, dann lässt einen das Thema eigentlich nicht mehr los.
Du hast gesagt, ja, was man da trinkt. In dem Moment habe ich mir natürlich jetzt was eingeschenkt. Was steht denn da vor uns eigentlich am Tisch?
Das ist ein Kaffee aus Costa Rica. Tatsächlich einer der Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, von der Farm Las Lajas. Und es ist ein sogenannter Black Diamond. Das heißt, die haben die Kaffeekirschen, nachdem sie gepflückt wurden mit der Hand, nicht klassisch auf einen Tisch oder auf den Boden aufgelegt zum Trocknen, sondern sie formen Pyramiden. Black Diamond. Und diese Pyramiden lassen sie dann fermentieren. Das heißt, du hast eine unterschiedliche Temperatur innen und außen und somit hast du eine ganz crazy Fermentation. Und so lange machen sie das, bis die Kaffeekirschen wirklich schwarz werden und dann schmeckt der Kaffee hoffentlich in Richtung tropische Früchte, florale Noten und Ananas.
Absolut. Gott sei Dank hast du es gesagt, dann blamiere ich mich nicht. Aber ich hätte es gesagt, sehr Profis. Tropisch und ich würde fast sagen, von der Konsistenz fast ein bisschen auch wie ein dunkler Tee.
Ja. Bei Filterkaffee hört man oft den Vergleich und bei uns ist die Bitterstoffe fallen halt dadurch raus und dadurch hat man eher diesen säurigen, fruchtigen Geschmack. Und ja, Filterkaffee ist 98% Wasser. Das heißt, wir müssen uns auch hier mit dem Wasserthema sehr, sehr, sehr gut auseinandersetzen. Wir machen unser eigenes Wasser, um dieses nächste Thema zu eröffnen. Aber da gibt es dann eine eigene Folge.
Genau. Eine Wasserfolge.
Nein, man sieht die absolute Expertise bei euch. Und wir haben euch jetzt nicht den Platz hier im Podcast bis ins Detail jetzt reinzugehen in den Kaffee. Aber man kann auf jeden Fall sagen, bei euch gibt es Workshops. Yes. Und ihr sitzt nicht in eurem Labor. Das heißt, man kann einfach buchen und dann wirklich tief eintauchen in das Thema.
Richtig. Oder unseren Podcast hören. Powered by Caffeine. Da gibt es auch eine Wasserfolge, glaube ich schon. Haben wir schon gestartet.
Ja. Sehr gut, wunderbar. Ja, ich möchte euch jetzt noch zum Abschluss ja ein paar Tipps und Tricks für Gründerinnen und Gründer, Menschen, die quer einsteigen sozusagen, von euch noch bekommen. Gleich mal vorne vorweg, was würdet ihr denn jedem Menschen so, bevor er vielleicht ein Unternehmen aufmachen möchte, empfehlen?
Also ich würde sagen, mal mutig sein, an deine Idee glauben, nicht aufgeben und eine Vision haben. Und mit der Vision einmal aufschreiben, einmal ein Mindmap machen, mit Leuten sprechen und einfach mal weiter tun.
Braucht ihr einen Businessplan? Ihr habt es zweimal heute angesprochen.
Ja, wir haben einen Businessplan geschrieben. Ja, wir haben einen Businessplan geschrieben, haben ja. Dann...
Man braucht ihn, aber er ist nicht wichtig. Sagen wir so. Es ist halt eine Hürde, dass man mal dieses Thema startet. Und wer keinen Businessplan schreibt, startet schon meistens nicht das Unternehmen. Also man weiß dann, wie es funktioniert. Oder man hofft, dass der Businessplan überhaupt nicht aufgeht, weil er sollte natürlich viel besser laufen als das, was ist man da sich vorher überlegt.
Ja. Das ist eigentlich lustig, wenn wir den nochmal durchlesen, oder? Mhm. Von vor 8 Jahren, wo wir jetzt sind. Das ist eigentlich ganz witzig. Aber ja, wie der Markus sagt, das ist die erste Hürde, die man macht. Sonst beschäftigt man sich mit dem Thema Aufsperren nicht. Und wenn man das schon mal geschafft hat und schon mal in die richtigen Wege geht, dann klappt das eigentlich schon ganz gut.
Markus, was ist dein Tipp, deine Tipps, die du mitgeben kannst?
Mit dem Thema, mit dem man sich beschäftigt oder was man fokussieren möchte, in qualitativ hochwertigen Spektrum sich zu behalten. Nicht vielleicht jede Meinung einholen und jede Meinung 100% umsetzen, weil es ist ja dein Produkt, es ist dein Unternehmen und du weißt genau, warum du das so tust. Das heißt, auch abschätzen, mit wem man spricht und warum man mit diesen Personen spricht. Und am Ende des Tages motiviert sein, etwas finden, wo man lacht, wo man jeden Tag in der Früh aufstehen kann und Spaß hat.
Ja. Einmal ist das Wort Plan B heute auch schon gefallen. Habt ihr euch das wirklich überlegt, einen Plan B, oder nicht wirklich?
Nein. Also wir haben jetzt in...
Wenn ein Szenario Plan B kommt, haben wir sicher eine Lösung.
Ja. Nein, es passiert jeden Tag was anderes. Also wir haben natürlich viele Möglichkeiten, aber so richtig einen Exit-Plan oder Plan B hatten wir eigentlich nicht.
Gibt es etwas, was ihr anders machen würdet, wenn ihr jetzt noch mal ein bisschen die Zeit zurückdreht?
Also ich persönlich nicht, weil ich habe aus jedem Tag gelernt und ich bin voll eigentlich sehr, sehr stolz auf uns und sehr glücklich und bin sehr, sehr happy eigentlich so.
Ja, also tatsächlich anders machen schwierig. Ich würde nicht mehr zurückgehen. Also so wie wir jetzt arbeiten, ist schon deutlich effizienter als damals. Aber damals hatten wir nicht die Möglichkeit. Also wir hatten weder die personellen Ressourcen, noch hatten wir die Ware, die wir einkaufen mussten, die Software, die wir dazu brauchen, etc. Aber ja, ich würde zum Beispiel nie wieder Buchhaltung mit Papier machen. Das ist mein neuerster Schritt, sondern wirklich alles digitalisieren und Rechnungen nur noch per E-Mail akzeptieren und das nicht mehr machen.
Okay. Ach, das hast du schon umgesetzt.
Auch das haben wir schon umgesetzt. Schon
erlebt. Ja, vielleicht kommt noch was anderes, was wir jetzt noch nicht wissen. Ja. Was ist für euch der absolut schönste Moment oder der schönste Grund, Unternehmer zu sein? Oder der Moment des Tages, wo es sich absolut lohnt, wo ihr denkt, so geil, dass ich das gemacht habe?
Ich glaube, die soziale Verantwortung, sowohl für unsere Gäste als auch für unser Team, dass man weiß, man macht mit seiner Idee nicht nur sich selber glücklich oder sich selber ein Ziel, sondern man gibt 25, 30 Personen plus 400 Gästen jeden Tag die Möglichkeit, eigentlich deren Ziel zu verfolgen. Und da Mittelpunkt dieser Träume und Ziele zu sein, ist eigentlich das Schönste.
Das stimmt, da kann ich nur zu. Das ist genau das, was wir auch jeden Tag machen und warum wir auch aufstehen. Am coolsten ist, wenn wir am Wochenende den Weekend-Vibe haben und alle hinter der Bar, in der Küche, alle haben einen Spaß. Du hast coole Gespräche mit deinen Gästen, die Sonne scheint und weiß nicht, das ist irgendwie der coolste Moment, wo ich sage, das hat sich ausgezahlt, das ist toll und
dann gehen wir nach Hause.
Den nächsten Tag.
Und dann gehen wir nach Hause, wir sind wirklich müde. Fertig, müde. Und dann sagen wir, na, wenn es nicht so viel Spaß machen würde, dann würde man schon lange aufhören, aber es macht so viel Spaß.
Nein, man muss sagen, man merkt euch bei euch diesen positiven Vibe und wirklich die Begeisterung für das ganze Thema. Abschließend noch, mir taugt der Film Top Gun sehr, ja. Und da gibt es ja den Piloten, der die schnelle Maschine fliegt. Und da gibt es ein geiles Zitat: Es ist nicht das Flugzeug, es ist der Pilot. Wie ist denn das beim Kaffee? Ist es die Maschine? Ist es der Barista? Ist es die Bohne? Was macht einen guten Kaffee aus?
tatsächlich die Bohne. Die Kaffeebohne, die du in deine Mühle hineingibst, das ist total der Pilot.
Das ist sozusagen der Pilot. Und dann kommt der Barista und dann die Maschine, oder?
Ja. Korrekt. Ja, hast du schon viel gelernt nach dem Podcast.
Ich habe mich vorbereitet, muss ich sagen. Aber Barista auch ein wichtiges Handwerk, also auch etwas, was, weiß nicht, getrennt ist oder wo man...
Der Barista, der ist das Sahnehäubchen auf dem Kaffee. Aber der kann aus einem guten Produkt ein gutes Produkt machen oder ein schlechtes Produkt machen. Aus einem schlechten Produkt ist es schwierig, etwas Gutes zu machen, weil die Maschinen und die Kaffeebasis nicht da ist. Das heißt, der Barista muss mit guten Elementen arbeiten, um ein gutes Produkt rauszubekommen.
Daher die entscheidende Frage, wer ist der bessere Barista von euch?
Puh.
3, 2, 1. Okay.
Du hast dich nicht getraut, ich habe es gesehen zu zeigen, weil die Katharina hat auf dem Markus gezeigt. Ja.
Akzeptiert.
Wunderbar. Ja, dann darf ich jetzt schon mal Danke sagen. Meine abschließende Frage ist immer, unser Podcast heißt Sound of Business. Habt ihr einen Business-Sound?
Die Kaffeelanze, die Milchlanze. Oder die Knockbox. Klopf.
Der Kaffee ist gleich fertig. Perfekt. Dann Markus, Katharina, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Danke euch.
Das war Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.